ARD. Sprechen wir über Mord. Der Unheilpraktiker. Lüge, Habgier, Mord. Der SWR Kultur True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sprechen wir über Mord. Und hallo, Mr. Strafrecht Thomas Fischer.
Hallo Herr Schmidt.
Heute geht es um einen selbsternannten Heilpraktiker oder einen Unheilpraktiker, wie wir in der Überschrift getitelt haben. Er treibt sein Unwesen. Ich bin bei dem Thema Heilpraktiker befangen, das habe ich hier schon mal offenbart, aber ich gebe zu, dass der heutige Täter nicht einmal richtiger Heilpraktiker war, sondern auch das irgendwie gemogelt war. Und ja, wer in Deutschland erlaubt als Heilpraktiker arbeitet, hat dafür immerhin eine Kenntnisprüfung absolviert und ein erweitertes Führungszeugnis vorgelegt, so jedenfalls die Rechtslage in Baden-Württemberg. Trotzdem bleibe ich und Sie, Thomas Fischer, vielleicht auch bei Sprüchen wie Medicus curat, natura sanat, also der Arzt behandelt, die Natur heilt, doch eher skeptisch, oder?
Ja. Solche Sprüche sind in der Regel nur mit Vorsicht zu genießen.
Und die Heilpraktiker an sich?
Darunter gibt es wahrscheinlich auffällige Persönlichkeiten, aber die gibt es ja überall. Nichts gegen Heilpraktiker.
Fiese Eingangsfrage. Und Sie übernehmen dabei die Verantwortung für die Hörerschaft. Soll ich Heilpraktiker-Witze darbieten? Ich hätte da etwas vorbereitet.
Ich dachte schon, Sie fragen, soll ich Heilpraktiker werden?
Würden Sie mir das raten? Fangen wir gerne so an. Würden Sie mir das raten? Würden Sie da eine Verbesserung meiner beruflichen Perspektive gegenüber diesem Podcast sehen?
Nein, das vielleicht nicht, aber es mag ja sinnstiftend sein.
Dieser Podcast ist sinnstiftend in meinem Leben. Aber ob Heilpraktiker sein, ich weiß es nicht. Ich bin bekennender Schulmediziner, familiär auch extrem gebunden, dass ich der Schulmedizin doch besser vertrauen sollte. Tue das mit Überzeugung und Hingabe. Und ja, stelle die fiese Eingangsfrage trotzdem, soll ich Heilpraktiker-Witze darbieten oder steigen wir gleich ein in den Fall? Sie haben die Hörerschaft jetzt in der Hand.
Gut, probeweise mal einen.
Helfen Globuli auch gegen Durst? Ja, wenn man sie mit Wasser nimmt.
Na gut.
Helfen Globuli auch gegen Zecken? Ja, wenn man ordentlich zielen kann. Warum essen Homöopathen trockenes Brot? Weil sie generell nichts belegen können. Sehe schon die Zuschriften, die zwischen Homöopathie und Heilpraktikerwesen jetzt nochmal differenzieren werden. Ich werde auch den Witz mit der erektilen Dysfunktion jetzt nicht erzählen, lege das hier alles beiseite und sage, genug des Unfugs, hören wir rein, worum es heute geht.
Seit 2014 praktizierte der Angeklagte ohne Zulassung und Qualifikation als Heilpraktiker.
Er soll an seinen Patienten sexuelle Handlungen vorgenommen haben, um sich zu erregen.
Insgesamt 18 Tatvorwürfe.
Als die Sache aufzufliegen drohte, hat er laut Anklage seine Frau vergiftet und erstochen.
Er soll Messerstiche bei ihr verursacht haben und ihr einen Medikamentencocktail verabreicht haben und das Ganze als gemeinsamen Suizidversuch dargestellt haben.
Mögliches Tatmotiv: das Erbe. Denn er fürchtete offenbar, seine Ehefrau würde sich von ihm abwenden.
Der Unheilpraktiker, so der aus meiner Sicht grandiose Titel der heutigen Folge. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
Christiane L. leidet an multipler Sklerose. Als sich ihr Zustand verschlechtert, nimmt sie die Hilfe von Michael W. an. Der 43-Jährige hat bislang die Bäume in ihrem Garten gepflegt. Ab Herbst 2012 beginnt er, sich um die 56-Jährige zu kümmern. Als gelernter Klauenpfleger kennt sich Michael W. mit Rindern, Schweinen und Schafen aus. Christiane L. stellt er sich als ausgebildeter Heilpraktiker vor. Sie ist eine künstlerisch begabte, spirituelle Frau. Als Töpfermeisterin lebt und arbeitet sie in ihrem Haus in einer schleswig-holsteinischen Gemeinde nahe der dänischen Grenze. Michael W. ist immer häufiger bei ihr. Die beiden werden ein Paar, heiraten. In ihrem Haus richtet er eine Praxis ein. Seine Dienste als angeblicher Heilpraktiker bietet er fast ausschließlich Frauen an, oft kostenlos. Die Polizei wird später hunderte Nacktbilder von Frauen auf seinem Handy finden. Unter dem Vorwand heilpraktischer Tätigkeit soll Michael W. einigen Frauen Blut abgenommen, Vitamine injiziert und Gegenstände vaginal eingeführt haben. Christiane L. soll von alledem nichts ahnen. Ihr Zustand verschlechtert sich, das Bett kann sie irgendwann kaum noch verlassen. Eine Polin, die kaum Deutsch spricht, kümmert sich um den Haushalt. Michael W. bietet ihr kostenlose Massagen an. Im Frühjahr 2022 zeigt die Haushaltshilfe ihn wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung an. Am 8. August 2022 durchsucht die Polizei das Haus von Christiane L. und Michael W. Auf seinem Handy und Computer finden die Ermittler zahllose Nacktfotos, die er heimlich gemacht hat. Sie finden auch Hinweise auf mehrere Affären und einen sexuellen Kontakt mit einer Minderjährigen. Keine zwei Wochen nach der Hausdurchsuchung stirbt Christiane L. an einer Überdosis Antidepressiva. Ihr Körper weist mehrere Stichwunden auf. Auch ihr Ehemann ist verletzt. Am 12. Juni 2024 verurteilt das Landgericht Flensburg Michael W. wegen heimtückischen Mordes aus Habgier zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Nach Überzeugung der Richter hat der 55-Jährige seine Frau getötet, weil er fürchtete, dass Christiane L. sich von ihm trennt, wenn sie von seinem Doppelleben erfährt. Bei einer Trennung hätte er keinen Zugriff mehr auf ihr Vermögen gehabt. Michael W. bestreitet den Mord und behauptet, dass ein gemeinsamer Suizid geplant gewesen sei. Den Ermittlern sagt er, Christiane L. habe wegen der falschen Vorwürfe der Haushaltshilfe nicht mehr leben wollen. Das Gericht glaubt ihm nicht. Nach Feststellung der Kammer war die Dosis an Medikamenten, die Michael W. schluckte, nicht tödlich. Auch die Schnitte in seinem Bauch, die nicht besonders tief gewesen seien, habe er sich selbst zugefügt. Nach Überzeugung des Gerichts hat Michael W. seiner Frau am 16. August die Überdosis Tabletten verabreicht. Als Christiane L. am 20. August noch immer nicht tot war, hat er mit einem Messer zweimal auf sie eingestochen.
Da stehen wir, Thomas Fischer. Und ich habe wie immer das Problem, dass ich mir unsicher bin, wo ich anfangen soll. Entweder weil ich mir in manchen Fällen wirklich unsicher bin oder weil ich fürchte, dass sie dann gleich in eine andere Richtung wollen. Aber hier bin ich jetzt wieder mal so richtig ratlos. Sollen wir mit dem eigentlichen Tötungsdelikt anfangen, das ja aber, wenn wir es historisch uns anschauen, worüber wir gerade die Zusammenfassung gehört haben, dann eigentlich ganz am Ende einer langen Kette auch sehr unterschiedlicher Straftaten steht? Also sollen wir vielleicht lieber ganz vorne anfangen, wo der Unheilpraktiker anfängt, in dieses Geschehen, ich sag mal, reinzukommen, das dann am Ende eben in diesem Tötungsdelikt mündet? Oder drehen wir es von hinten auf und fangen bei den Medikamenten und den Stichen an?
Ich glaube, das nimmt sich nichts. In der Erklärungsklarheit und ja. Erklärungslogik. Man kann vorne oder hinten anfangen.
Bei dem Tötungsdelikt anfangen und sagen, er versucht es als so die Feststellung der Kammer, als gemeinschaftlichen Suizid darzustellen. Wir weisen darauf hin, für alle Menschen, die dieses Thema beschäftigt, bitte nehmen Sie Hilfsangebote wahr, wie zum Beispiel die Telefonseelsorge. Die Frau scheint tatsächlich sehr verzweifelt und auch ja gesundheitlich in einem sehr schwierigen Zustand gewesen zu sein.
Ja, natürlich, die war schwer krank und bettlägerig und so weiter.
Aber er spekuliert auf das Erbe.
Ja, es ging da, glaube ich, um einen Vermögenswert in Höhe von irgendwie 50.000 Euro, glaube ich, also nicht besonders viel, und um ein lebenslanges Wohnrecht, das sie ihm wohl eingeräumt hatte. Und das wollte er nach den Feststellungen des Landgerichts sich sichern.
Sie haben recht, 50.000 Euro ist in Anbetracht des Lebens nicht sehr viel Geld, aber wir haben Fälle in diesem Podcast besprochen, da ist für weniger als 300 Euro dreifach gemordet worden. Also,
naja, das stimmt. Für die Frage der Habgier hat es keine Bedeutung.
Und für das, was Menschen bereit sind zu tun, um zu bekommen,
das ist so, ja,
was sie wollen.
Es ist halt nur, sagen wir mal, aus der Ferne betrachtet und objektiv betrachtet, einen Menschen vorsätzlich zu töten, um irgendwas zu erlangen, ist immer irgendwie vollkommen unverhältnismäßig, in Anführungszeichen. Ja, das ist ja klar. Aber manchmal stellt sich es halt als besonders, sagen wir mal, krass heraus. Das würde man hier jetzt noch nicht sagen. Der hatte ja sonst offenbar keine vernünftigen Einnahmen. Der hat ja von der Frau gelebt, hat sich möglicherweise auch deshalb akquiriert und geheiratet, um sich da
sich aushalten zu lassen,
auf ihre Kosten ein halbwegs angenehmes Leben zu führen. Das mag so sein, ja.
Ja, besonders erschreckend finde ich den langen Zeitraum, die Vergiftung mit den Medikamenten 2 Tage vor dem letztlichen Versterben, das dann beschleunigt worden ist durch die Stiche. Das ist ja nun in einem hohen Maße qualvoll, würde ich sagen. Wir reden ja häufig auch darüber, was ist grausam. Vieles, was vielleicht spektakulär brutal aussieht, ist ja nicht zwangsläufig grausam, aber 2 Tage Leid, 2 Tage Sichtum hin zum Tod.
Ja, darüber weiß ich nicht genug, um das beurteilen zu können. Ich weiß nicht, ob die Frau bewusstlos war oder nicht, ob die bei vollem Bewusstsein gewesen ist. Also eine hohe Überdosis von Antidepressiva führt ja jedenfalls regelmäßig zu, sagen wir, Bewusstseinseintrübungen und möglicherweise auch zur Bewusstlosigkeit. Und dass man jetzt nur weiß, dass sie noch Tage gelebt hat, das kann ja auch sicher anders festgestellt
Dämmernd
haben.
Gewesen sein.
Ja. Ja. Und es ging jetzt wohl auch nicht um die Frage, dass er keine Zeit hatte oder dass es ihm zu langsam ging, sondern dass er befürchtete, dass das insgesamt scheitern könnte.
Der Plan nicht aufgeht.
Ja. Und dann hat er halt diese nachträgliche Körperverletzung durchgeführt und auch die wieder dann als gemeinsamen Suizid versucht zu tarnen. Aber sagen wir mal in unzureichender Weise. Die Menge des Medikamentencocktails, die er selber eingenommen hatte, hat offensichtlich nicht gereicht, war deutlich schwächer und hat ihn gar nicht in ernsthafte Lebensgefahr gebracht. Und die Messerstiche, die er sich selbst am Bauch zugefügt hat, führten zwar dazu, dass eine Darmschlinge, wie ich der Presse entnommen habe, aus seinem Bauch austrat, aber das ist nicht so schwierig zu erreichen und war auch nicht wirklich lebensgefährlich. Es waren jetzt aber nicht nur ganz oberflächliche Schnitte, aber es waren jedenfalls solche, die es nicht nahelegten, dass er sich da ernsthaft versucht hat, umzubringen.
Das Ganze in einer Situation, in der in den Jahren des Lebens davor eben nicht nur diese Beziehung so geprägt war. Sie haben das eben beschrieben mit, die Frau hat ihn ausgehalten, er hat allerlei nebenher am Laufen gehabt, was andere Beziehungen angeht. Es ist aber auch so gewesen, dass Stück für Stück ja eigentlich offenbarer geworden ist, dass er auch eine ganze Reihe anderer Straftaten im Kontext dieses vermeintlichen Heilpraktikertuns begeht.
So ist es, ja. Aber bis zu dem Tod der Ehefrau war das noch nicht, jedenfalls ihr nicht offenbar, sondern es bestand nur die hohe Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt offenbar würde. Also eine große deutsche Boulevardfachzeitschrift für Gerechtigkeitsfragen hat die Überschrift geprägt, 8 Frauen vergewaltigt, 3-mal missbraucht, 7-mal gefährlich verletzt und dann die eigene Ehefrau vergiftet und erstochen. Also das war zunächst mal offenbar der Vorwurf, wobei das alles rauskam durch die Haushaltshilfe. Ja, mit der hat er da auch irgendwas angestellt und hat sie sexuell genötigt. Ob das jetzt Vergewaltigung im Sinne eines erzwungenen Geschlechtsverkehrs war, weiß man nicht genau, weil der Begriff ist ja, sagen wir mal, weiter als das, geht darüber hinaus. Aber jedenfalls hat sie ihn angezeigt bei der Polizei. Und auf die Anzeige hin ist dann eine Hausdurchsuchung gemacht worden. Und bei der Gelegenheit ist man dann auf die zurückliegenden weiteren Straftaten gestoßen, die er bis dahin verschleiert hatte und die die betroffenen Frauen auch nicht angezeigt haben. Teilweise, weil sie möglicherweise gar nicht gedacht haben, dass es eine Straftat ist. Also beispielsweise das Einführen eines Fingers in die Vagina, in die Scheide, wäre ja auch als Vergewaltigung zu bestrafen. Das muss ja nicht zwingend so gewesen sein, dass die betroffenen Frauen das als solch empfunden haben. Das war ja insgesamt eine etwas merkwürdige Situation. Dieses Haus, ich habe ein Foto davon gesehen, man könnte es ja als Hexenhäuschen verkaufen. Also es ist ein schmuckes Häuschen in einem wilden Garten.
Fast schon Pippi Langstrumpf.
Ja, so Pippi Langstrumpf-mäßig, ja. Und da wohnte er und in dieser Privatwohnung vollführte er auch seine heilpraktischen Tätigkeiten, die aber ja nicht wirklich gewerblich waren im eigentlichen Sinne. Ja, der ist ja auch nach außen, da ist kein Schild an der Tür, Heilpraktiker, sondern der hat nur gesagt, ich bin Heilpraktiker und hat dann allen möglichen Frauen, die er irgendwo herkannte und die möglicherweise dann in Verbindung mit seiner Ehefrau standen, alles so ein bisschen esoterisch durch angehaucht. Da hat er dann halt gesagt, ich kann das, ich kenne mich aus in der Heilpraxis, kommen Sie doch mal vorbei, ich helfe Ihnen und zwar kostenlos. Ne? Und bei der Gelegenheit hat er dann diese Sexualdelikte begangen, möglicherweise ohne, dass die Frauen das überhaupt als solches wahrgenommen haben.
Weil sie was auch immer dahinter vermutet haben an therapeutischem Ansatz.
An irgendeinem therapeutischen Ansatz. Das hat man ja ganz häufig, dass Therapeuten nicht nur Heilpraktiker, sondern Therapeuten im weiteren Sinne, insbesondere auch nicht ganz selten bei Psychotherapeuten, dass die versuchen, Sexualdelikte, also sexuell motivierte Handlungen, die gesundheitsvorsorgemäßig völlig sinnlos sind, als Teil der Therapie zu verkaufen. oder bei Psychotherapeuten beispielsweise, dass sie dann sagen, ja, wenn du dich darauf nicht einlässt, dann schadet dir das in deiner psychischen Gesundung. Ja, also es ist ein Zeichen von Gesundung, dass du jetzt eine sexuelle Beziehung mit mir eingehst und wir müssen jetzt Nähe finden und so weiter. Ja, und du musst dich von mir streicheln lassen, damit du endlich deine Ängste überwindest. Lauter solche dummen Geschichten.
Um das deutlich zu sagen, die grob missbräuchlich sind, die aber manchmal in der Praxis gar nicht so leicht zu beweisen sind.
So ist es, natürlich. Und möglicherweise auch gar nicht so wahrgenommen werden, sondern da bleibt dann bei den Opfern so ein ungutes Gefühl zurück. Manche brechen die Therapie ab und sagen, das will ich nicht mehr. Irgendwie fühlt sich das komisch an, was der da macht, ja. Dass er immer näher kommt und jetzt plötzlich anfängt mit Körperkontakt und so weiter und irgendwelche seltsamen Therapiediagnosen und Therapieerklärungen dazu liefert. Viele brechen dann einfach die Therapie ab, erstatten aber nicht Anzeige, weil sie sich nicht sicher sind und weil sie sich nicht exponieren wollen. Dazu fällt mir jetzt noch als zu erwähnen ein, dass es eine ganz merkwürdige, nach meiner Ansicht glatt falsche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt. Es gibt seit 1998 die Vorschrift des § 174c StGB. Das ist der sexuelle Missbrauch im Rahmen von Therapiebeziehungen. Ursprünglich war das vom Gesetzgeber so gemeint, dass solche psychotherapeutischen Therapiemissbräuche bestraft werden sollen. Und irgendwann ist rechtspolitisch entschieden worden, das müsse jetzt auch ausgedehnt werden auf rein somatische Behandlungen. Also nicht mehr nur Psychotherapeuten und verwandte Berufe, die dann ja eine, sagen wir, besondere Gefahrensituation begründen, weil die Abhängigkeiten da sehr hoch sind in Psychotherapien, sondern auch rein körperliche Behandlungen. Ein Zahnarzt macht sich da jetzt auch
sagen, somatisch sollten wir kurz erklären.
Rein körperliche Behandlung. Ja. Also wenn man irgendwo hingeht und sich ein Pflaster und Fuß machen lässt oder um den Finger, dann ist auch das eine Behandlung, die sexuell missbraucht werden könnte. Da steckt man natürlich erst recht nicht drin, was der Kuckuck, warum der das macht. Aber sagen wir mal, im Zahnarztstuhl entstehen ja in der Regel nicht solche Abhängigkeitsverhältnisse, die das Opfer dann das sang- und klanglos und ohne Widerspruch ertragen lassen. Ja. Also wenn der anfängt, da plötzlich an der Frau rumzufummeln, der er da eine Krone machen soll, dann wird die wahrscheinlich sich nicht sagen, das muss ich jetzt über mich ergehen lassen, weil sonst meine Zähne nicht geheilt werden. Anders als wenn er sagt, wenn du das nicht machst, zeigst du damit, dass du psychisch krank bist. So, und dann ist halt die Frage, was ist ein Therapeut? Und da hat vor einigen Jahren schon ein Senat des Bundesgerichtshofs, nämlich der erste Strafsenat, entschieden, Therapeut im Sinne dieser Vorschrift sei nur, wer eine formelle Approbation als Therapeut hat. Und das halte ich für glatt falsch, weil man das sonst nicht genügend abgrenzen könne von irgendwelchen Pseudotherapien, so im Übergangsbereich zu irgendwelchen Coaching-Fragen und so weiter. Es ist ja, muss man sagen, glatt gegen die Intention des Gesetzgebers. Der wollte ja gerade solche Fälle damit erfassen. Und es besteht auch gar kein Grund. Eine Therapie setzt ja nicht voraus, dass der jetzt ein approbierter Psychotherapeut ist. Sondern man kann ja auch sagen, ich bin jetzt halt ein Heilpraktiker, bin aber in Wirklichkeit gar keiner. Oder sonst irgendwas. Ja. Oder bin ein Psychotherapeut, ist aber gar keiner, sondern ist nur irgendein Sektenführer oder Guru oder sonst irgendwas. Die Gefahr ist ja dann noch viel größer. Deshalb ist es nach meiner Ansicht vollkommen neben der Sache zu sagen, wenn der die Therapeuteneigenschaft nur vortäuscht, das Opfer aber meint, es ist ein Therapeut und das in einem therapeutischen Setting stattfindet, der Missbrauch, dann ist das nicht strafbar.
Das hing ja so ein bisschen vom Schutzzweck ab, oder? Wenn die Norm schützen soll, die staatliche Anerkennung von ausgewiesenen Therapieberufen, dann kann man es vielleicht so sehen wie der erste Strafsenat. Aber wenn es um den Schutz der Patientinnen und Patienten geht,
natürlich
dann kann es letztlich auf diese Prüfung nicht ankommen. Nein,
Sexualstrafrecht dient ja nicht der Integrität der Ärzteschaft, sondern der körperlichen und seelischen Integrität der potenziellen Opfer.
Ja, erster Strafsenat, andere Ansicht.
Ja, es gibt aber auch Gegenentscheidungen bzw. Entscheidungen, die sagen, das erscheint uns zweifelhaft, kam hier aber nicht darauf an. Also die Sache ist noch nicht aus der Welt geräumt. In der Rechtswissenschaft wird diese Entscheidung überwiegend, glaube ich, also ich kenne jetzt gar keine andere Meinung, kritisch gesehen. Und ich habe das schon immer nachdrücklich kritisiert.
Und eine Skepsis dazu gehabt. Wenn wir an diesem Punkt vielleicht gerade sind, ich habe mich gefragt, wir haben diesen Fall jetzt begonnen mit Blick auf das Tötungsdelikt an der Partnerin. Und wir haben festgestellt, in diesem Ermittlungsverfahren tauchen eine Vielzahl von anderen Straftaten gegenüber Menschen aus dem Bekanntenkreis, Frauen aus dem Bekanntenkreis auf. Die sind aber alle im entsprechenden Verfahren eingestellt worden. Unter dem Gesichtspunkt, es kommt mit Blick auf diese Haupttat, das Tötungsdelikt, eigentlich nicht drauf an. Das kann ich pragmatisch nachvollziehen. Es ist ja aber eigentlich für die betroffenen Frauen keine gute Entscheidung, oder? Dass ihre Einzelfälle so ein bisschen unter, ja, da ist dir Unrecht geschehen, aber es ist lang nicht so schlimm wie diese Mordtat und das fällt jetzt alles mit einem Federstrich quasi hinten runter. Sehe ich das richtig?
So ist es. Da kann man aber als Opfer nichts dagegen machen. Ja, das wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft nach 154 StPO eingestellt, weil die Strafe, die für diese Taten zu erwarten ist, so heißt es im Gesetz, neben der Strafe, die ansonsten erwartet ist, nicht ins Gewicht fällt.
Und muss die Staatsanwaltschaft so handeln? Nein. Oder hat die da einen Spielraum?
Natürlich, das ist eine fakultative Ermessensentscheidung. Auch das Gericht könnte den Antrag ablehnen. Ja? Aber wie Sie ganz richtig sagen, das sind verfahrensökonomische Gründe.
Das habe ich nicht gesagt, das wollte ich jetzt als These in den Raum stellen. Aber
wenn man da jetzt 8 Vergewaltigungen oder sexuelle Nötigungen tagelang verhandelt, sagt man halt, okay, der geht ja jetzt eh lebenslang rein. Da kommt es ja darauf nicht an. An der Strafe ändert sich ja nichts. Wenn man meint, dass der den Mord begangen hat, kriegt er lebenslange Freiheitsstrafe. Als Gesamtstrafe jedenfalls. Ja. Die Taten stehen nicht in Tateinheit, sondern das waren ja frühere selbstständige Taten, zu denen er sich jeweils neu entschlossen hat. Und dann sind das alles Einzeltaten, die zu einer Gesamtstrafe führen. Aber wenn eine Strafe unter den Einzelstrafen eine lebenslange Freiheitsstrafe ist, dann ist das Ergebnis eine lebenslange Freiheitsstrafe als Gesamtstrafe. Davon hat man hier offenbar abgesehen, weil man den Rest eingestellt hat. Wegen fällt nicht ins Gewicht. Das ist für das Gericht schön, weil die weniger zu verhandeln und zu beweisen und zu schreiben haben. Und möglicherweise auch für die Staatsanwaltschaft. Der kann es dann egal sein, wenn sie schon mit angeklagt haben, da haben die es ja schon bearbeitet. Aber für die Opfer von eingestellten Taten ist es natürlich möglicherweise extrem enttäuschend.
Ich kann mir vorstellen, dass es unterschiedlich gesehen werden kann. Ich kann mir sowohl vorstellen, dass es Frauen gibt, die gesagt haben, wenn der Täter jetzt eine maximale Strafe kriegt, eben aufgrund des Tötungsdeliktes, dann hat er eine Strafe und dann bleibt mir erspart, mein Schicksal hier nochmal zu erzählen. Aber wir wissen ja aus einer Reihe von Beispielen, dass es auch andersrum sein kann und auch für die Frauen, die betroffen sind, auch sehr hilfreich sein kann, zu sagen, ich möchte aber, dass mein Fall verhandelt wird und ich möchte aber, dass ich wahrgenommen werde als Geschädigte und ich möchte, dass er dafür, auch wenn es sich am Ende nicht auswirkt im Strafausspruch, weil es im lebenslang untergehen könnte, aber ich möchte, dass es passiert.
Ja, beides ist möglich. Die Annahme, dass alle Opfer von Sexualstraftaten unbedingt davor geschützt werden müssen, vor Gericht aufzutreten als Opfer, als Zeuge, ist nicht begründet. Ja, also das kann ganz unterschiedlich sein. Manchen ist es peinlich und manche legen größten Wert darauf. Das ist eine ganz individuelle Entscheidung oder individuelle Einstellung. Ja, diese Einstellung hat nicht zwingend Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts, ob das jetzt verhandelt oder eingestellt wird. Man kann natürlich darauf schließen, beispielsweise wenn ein Nebenklägervertreter oder das Opfer selbst sich vorab schon ans Gericht wendet und sagt, wie kann man es irgendwie vermeiden, dass ich da als Zeugin auftreten muss, dann sieht man natürlich, dass daran jedenfalls mal kein großes Interesse besteht. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, unter Umständen prozessual das so aufzuarbeiten, dass das Opfer nicht öffentlich dargestellt wird. Man kann die Öffentlichkeit ausschließen, man kann Videovernehmungen durchführen, je nachdem, nach Einzelfall und nach der Betroffenheit des Tatopfers. Aber wie es in diesem Fall war, weiß ich nicht.
Vielleicht nochmal, um das deutlich zu machen, gegenüber Nicht-Juristinnen und Juristen beim Zuhören. Wir reden gerade über strafprozessuale Fragen. Wir reden nicht darüber, wie es ja gerade an vielen Punkten sehr in Mode ist, zu überlegen, brauchen wir hier einen neuen Straftatbestand, sondern wir reden von einer Verfahrensregel, weil die Straftat, um die es geht, die gibt's ja und die ist ja unstrittig, sondern wir reden darüber, ob es nicht eigentlich besser wäre, wenn diese Einstellungsentscheidung der Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form unter Mitwirkung der Betroffenen oder unter Anhörung oder unter Widerspruchsmöglichkeit oder irgendwie stehen könnte. Haben wir da aus Ihrer Sicht sowas wie eine Regelungslücke? Müsste man sich das wünschen?
Ja, ich denke schon, dass man die Betroffenen, also die Opfer von Straftaten da in einem höheren Maße beteiligen sollte. Das ist ja genau dieselbe oder eine ähnliche Konstellation wie bei den sogenannten Absprachen im Strafprozess. Auch da hat das Tatopfer keine Chance mitzuwirken. Das wird zwischen Gericht und Verteidigung ausgehandelt. Und der Nebenkläger oder Nebenklägerin kann dem nicht widersprechen. Er kann dem widersprechen, hat aber keine Bedeutung. Er kann sagen, das will ich nicht. Er sagt das Gericht, doch, wir wollen das aber. Wir haben uns geeinigt, dass der jetzt ein mehr oder minder zutreffendes Geständnis ablegt. Es muss nicht so sein, aber es ist in 95% aller Fälle der Absprache so, dass ein Geständnis abgelegt wird, was mehr oder minder richtig ist. Und als Gegenleistung für das Geständnis verzichtet das Gericht auf eine intensive Beweisaufnahme und der Angeklagte oder die Angeklagte auf Stellung von Beweisanträgen. Und dann wird das Ganze statt in 10 Tagen in 3 Stunden verhandelt. Und der Nebenkläger sitzt fassungslos hinten drin oder daneben und kann nichts dagegen tun.
Und sagt, das kann nicht wahr sein. Und trotzdem muss man dann auf der anderen Seite aber sehen, dass ja der Strafprozess nur als zweite Motivation, als Sekundäreffekt, die, soweit das möglich ist, Befriedigung oder Befriedung oder Kompensation für das Opfer zum Ziel hat, sondern zunächst mal den staatlichen Strafanspruch und die Rechtsordnung aufrechterhalten soll. Ich bin jetzt hier gerade auch bei den eingestellten Fällen der anderen missbrauchten Frauen selber ja auch der Meinung, dass das eigentlich viel besser gewesen wäre. Das wäre noch zur Sprache gekommen. Und auf der anderen Seite sehen wir an ganz anderer Stelle gerade ein Strafverfahren zum Zeitpunkt, an dem wir diese Folge aufzeichnen. Im Oktober 2025 hat es nicht angefangen, gegen den mutmaßlichen Amokfahrer vom Weihnachtsmarkt in Magdeburg, bei dem eigentlich abzusehen ist, dass durch die schiere Anzahl der Nebenkläger, die es da gibt, die schiere Anzahl der Menschen, die verletzt worden sind, dieses Verfahren in jeder Hinsicht wieder riesengroß werden wird und die Justiz da in einer ganz anderen Kausalität, aber auch einfach extrem an ihre Grenzen kommt dessen, wie man so etwas bewerkstelligen kann, wenn man eben die Rechte der Opfer auch noch berücksichtigt. Keine einfache Materie, oder?
Nein, natürlich, es wird ja schon lange diskutiert. Und in solchen Großverfahren kann es natürlich sein, dass durch die bloße Anzahl der Nebenkläger und vor allen Dingen dann auch der Nebenklägervertreter, die ja alle gehört werden müssen, das Verfahren extrem aufgebläht wird. Deshalb hat man ja auch inzwischen die Möglichkeit geschaffen, dass Nebenkläger sozusagen in Gruppen vertreten werden und nicht mehr durch jeweils einzelne Anwältinnen oder Anwälte, wobei dann der Nebenkläger auch noch 2 oder 3 mitbringen darf, wenn er will. Und dann sitzen da letzten Endes 60 Rechtsanwälte rum und zu jeder Frage muss jeder irgendwie angehört werden. Das ist dann, sagen wir mal, nicht gerade der Beschleunigung förderlich, sondern im Gegenteil.
Es wird das reine morgendliche Aufrufen, ob alle da sind, ja, in verschiedenen Prozessen.
Ja, zum Beispiel. Und jeder muss zu jeder Frage immer noch irgendwas sagen und jeder findet es ja auch ganz bedeutend, was er zu sagen hat. Kann man immer auch nicht abschneiden, ja. Und gegenläufig zu der vielfach vorgetragenen Tendenz zu immer mehr Opferschutz im Strafverfahren gibt es halt auch eine Tendenz zu sagen, ja, wir müssen das irgendwie begrenzen, damit die Justiz sozusagen
handlungsfähig bleibt.
Genau, handlungsfähig und die Prozesse führbar und überschaubar bleiben.
Ja, sowas wie eine Ombudsregelung oder sowas bräuchte man, oder? Das ist ja auch hier so. Es geht ja um eine ganze Reihe von betroffenen Frauen, deren Verfahren eingestellt worden sind. Auch da wäre das Verfahren ja nicht in diesem Umfang, wie es wohl in Magdeburg passieren wird, deutlich größer geworden, wenn die jetzt alle noch als Nebenkläger dabei gewesen wären. Wären Sie ein Freund zu sagen, man findet eine Form, welcher Strafverteidiger, welche Strafverteidigerin stellvertretend für mehrere, dann ja, aber vielleicht natürlich möglicherweise sehr unterschiedlich gelagerte Opfer die Interessen vertritt?
Wiederum, und das kann man auch wieder nicht über einen Kamm scheren, ja. Es kommt halt auf die Art der Straftat an, auf die Opferrolle selbst im jeweiligen Einzelfall und auf die Frage, ob es sinnvoll und vertretbar ist, dass mehrere Opfer sich, sagen wir mal, auf einen Vertreter einigen können, obwohl ganz unterschiedliche Interessen vielleicht vorliegen. Das wird man potenziellen Opfern nicht von vornherein abschneiden können.
Mhm. Wir haben schon festgestellt, das, was mit Blick auf die Lebensgefährtin passiert ist, das, was die Kammer dann auch als Mord angesehen hat, das ist in einem langen Sterbeprozess abgelaufen und in einem Setting, von dem der Täter offensichtlich versucht hat, es als einen gemeinsamen Suizid darzustellen. Im Verfahren ist dann auch nochmal die Rede davon gewesen, dass das, was er da getan hat, das Verabreichen auch der Medikamente, dass das auch Tötung auf Verlangen gewesen sein könnte. Wie wäre das denn strafrechtlich zu bewerten, wenn es so gewesen wäre, wenn sie gesagt hätte, wir unterstellen das hier nicht, aber wenn sie gesagt hätte, Töte mich bitte.
Ja, er ist ja zwischenzeitlich aus der Untersuchungshaft entlassen worden, aus verschiedenen Gründen, unter anderem deshalb, weil ein dringender Tatverdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts nicht mehr gegeben war nach Ansicht der Kammer, sondern halt auch eine Tötung auf Verlangen in Betracht kam. Und Voraussetzung für Untersuchungshaft ist ja ein dringender Tatverdacht plus ein sogenannter Haftgrund, also Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr,
Wiederholungsgefahr
im Einzelfall, ja, oder Flucht, ja, also schon aktuelle Flucht. Da hat das Gericht zeitweise gesehen, dass nein, oder angenommen, dass ein solcher dringender Tatverdacht nicht mehr da sei. Und wenn kein dringender Tatverdacht vorliegt, dann kommt es auf den Haftgrund ja nicht mehr an. Und lag ja auch eher fern, dass er sich da jetzt absetzt. Und da hat man ihn dann halt entlassen und ist erst später wieder darauf zurückgekommen und hat ihn dann wieder in Haft genommen. Theoretisch, Tötung auf Verlangen wird auch natürlich bestraft mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren nach § 216 StGB. Das ist ja die Vorschrift, die sozusagen das, was wir als Sterbehilfe oder Suizidbeihilfe bezeichnen und behandeln, abgrenzt und zwar straffrei von der Strafbarkeit des täterschaftlichen Tötens. Wir hatten es ja schon in mehreren unserer Fälle besprochen. Solange diese Vorschrift besteht, ob sie weiter bestehen sollte, ist im Einzelnen streitig oder ob es da Einschränkungen geben sollte, ist es so, dass die täterschaftliche Tötung eines anderen auch dann strafbar ist, wenn sie auf den ausdrücklichen Wunsch des Getöteten vollzogen wird. Ja, also das ist die Tatbestandsvoraussetzung des § 216, dass auf dessen ausdrücklichen Wunsch nicht nur eine Zustimmung, sondern ein ausdrückliches Verlangen, wie es im Gesetz heißt, jemand einen anderen täterschaftlich tötet, also selbst tötet. Ob nun eigenhändig oder durch Dritte wiederum, das ist egal, also täterschaftlich. Während alles, was nur Beihilfe ist, also Beihilfe zu einem Suizid ist, straflos ist. Nach der Rechtsprechung, auch nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von 2020, hat ja jeder Mensch ein grundgesetzlich verbürgtes Recht, sich selbst zu töten und dafür auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Die Grenze zwischen der Straflosigkeit und der Strafbarkeit verläuft da, wo der Gehilfe zum Täter wird. Das führt zu skurrilen tatsächlichen Abläufen, ja, indem halt beispielsweise sterbewilligen Schwerstkranken, die bettlägerig sind und nichts selber mehr tun können, ja, beispielsweise bei vollständiger Lähmung und Ähnlichem, dass dann komplizierte Apparate gebaut werden müssen, die es dem Tatopfer in Anführungszeichen ermöglichen,
selbst auszulösen.
Genau. Die müssen vom Gehilfen, ob das ein Arzt ist oder kein Arzt, darauf kommt es nicht an, so vorbereitet werden, dass der letzte Akt der Handlung, also das Aufdrehen einer Infusion, dann von dem Suizidenten selbst durchgeführt werden muss. Denn sonst macht sich der Gehilfe nach § 216 strafbar. Teilweise führt das zu entwürdigenden Abläufen und kann mit guten Gründen kritisch gesehen werden, weil ja der Unrechtsgehalt unterscheidet sich ja gar nicht. Das ist
minimal, was ich,
ja. Das sind ja minimalste Abweichungen im Ablauf und es handelt sich eigentlich nur um eine dogmatische Figur, ja, diese Täterschafts- und Teilnahmeabgrenzung. Und das wird in vielen Fällen nicht sachgerecht sein, denke ich. Also ich persönlich bin der Meinung, dass man den § 216 jedenfalls ergänzen müsste, wenn nicht als überflüssig ansehen müsste, vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung. Aber das würde dazu führen, dass das, was wir gemeinhin in der Öffentlichkeit als aktive Sterbehilfe bezeichnen, dass das straflos würde. Dagegen gibt es aus verschiedenen Gründen, religiösen, ethischen, kriminalpolitischen Gründen, gibt es massiv vorgetragene Argumente und es ist nicht erkennbar, dass der Gesetzgeber derzeit auf dem Weg dazu ist, das zu machen.
Wobei die Problematik Ihrer Argumentation ja sich auf die Fälle bezieht, in denen die Handlungsfähigkeit dessen, der sterben möchte, so stark eingeschränkt ist. Solange Menschen handlungsfähig sind, haben sie ja die Möglichkeit, das über den 216 zu machen. Sehe ich das richtig?
Ja, natürlich. Die Frage ist halt nur, wo ist der Unrechtsgehalt und wo ist die symbolische Wirkung dieser Strafbarkeit? Ja, also es ist ja so, nicht nur darf sich jemand töten, selbst töten, der schwer krank ist oder im Sterben liegt oder eine Krankheit hat mit tödlicher Prognose, sondern jeder Mensch darf sich töten. Wie das Verfassungsgericht ausdrücklich entschieden hat, unabhängig vom Gesundheitszustand, vom Alter und von allem anderen. Jeder Mensch darf sich töten, das ist straflos. Und jeder Mensch darf natürlich einem anderen bei dessen Selbsttötung helfen, weil es gibt ja gar keine rechtswidrige Tat. Wenn die Tat selbst straflos ist, ist natürlich auch die Beihilfe dazu straflos. Und da stellt sich halt die Frage, wo ist jetzt der entscheidende Unterschied, wenn der A zum B sagt, gib mir mal deine Pistole, ich möchte mich erschießen. Und der B überreicht dann die Pistole und schaut dem Erschießen zu. Oder ob der A zum B sagt, bitte erschieß mich. Ich traue mich das selber nicht.
Ich will nicht kleinlich werden, aber ich fürchte, im Waffenrecht würden wir noch was finden.
Ja, aber ich meine ja jetzt natürlich Lebensschutztatbestände des § 212, also Totschlag bzw. Tötung auch verlangen. Und ist ja die Frage, das Opfer verzichtet ja ausdrücklich, verlangt es sogar, dass auf seinen Rechtsgüterschutz verzichtet wird. Ja. Also man schützt ja gar nicht mehr das Leben des Einzelnen, der da getötet wird oder sich selbst tötet, sondern man schützt irgendwie die allgemeine Auffassung vom Wert des Lebens. Es ist also eher eine symbolische und stellvertretende Bestrafung, die halt das Rechtsgut Leben als solches schützt. Wird bei anderen Rechtsgütern ja nicht gemacht. Wenn man da einwilligt, dann ist halt die Tat nicht strafbar. Ja? Wenn ein Geschlechtsverkehr einwilligt, ausdrücklich, kann ich hinterher sagen, es muss ja aber trotzdem wegen Vergewaltigung bestraft werden. Es sei denn, der Täter hat gar nicht gewusst, dass das Opfer einwilligt und hat gedacht, das Opfer wird jetzt vergewaltigt. Das wäre natürlich aber keine vollendete, sondern eine versuchte Vergewaltigung oder Raub oder was auch immer. Körperverletzung beliebiger Tatbestand.
Ich mache diese Klammer zu und sage aber nochmal ausdrücklich, dass wir in einer eher theoretischen Diskussion waren, die sich aus dem Fall ergeben hat. Und
so war es hier nicht.
Im konkreten Fall so nicht war. Es war eine vorsätzliche Tötung. So hat es die Kammer festgestellt.
Erwähnen will ich noch, dass in der vorhin schon mal zitierten großen Zeitung mit großgeschriebenen Buchstaben.
Ich weiß gar nicht genau, welche Sie meinen. Meinen Sie weiße Buchstaben auf rotem Grund?
Der Täter, wie folgt beschrieben wurde, ein schmales Bürschchen, knapp 1,70 groß, Kassenbrille, ist auch schon mal verwerflich, mittelblonder Kurzhaarschnitt. Niemand scheint ihn in der U-Haft zu besuchen. Die dunkle Jogginghose schlackert um seine mageren Beine. Ja, da kann sich der
Röntgenblick durch die Hose.
Da kann der Bildleser sich ein Bild machen.
Das mit der Brille können wir nicht überprüfen, weil er sich an, was ist das, ein Aktendeckel oder eine Jacke?
Man kann es hier auf dem Foto wie üblich nicht prüfen, weil er sich einen Ordner der Firma L vor die Nase hält. Ja, es ist auch fraglich, was diese Beschreibung eigentlich soll. Ne?
Da habe ich übrigens neulich bei einer Urteilsverkündung in einem wirklich spektakulären Mordprozess eine ganz besondere Dreistigkeit oder Tollkühnheit oder wie man es nennen will, des Strafverteidigers gesehen. Der hatte nämlich einen Aktenordner rausgegeben, auf dem groß der Name seiner Kanzlei stand. Das war ziemlich...
Nicht ungeschickt. Kann man aus werbetechnischen Gründen sagen.
So.
Also ich will damit nur sagen, es ist ja weit verbreitet und nicht nur bei dieser Zeitung, sondern bei vielen, dass Menschen, die da vor Gericht erscheinen oder die in irgendwelchen Zusammenhängen mit so einem Prozess auftreten, als Opfer, als Zeugen oder sonst was, dass die in ihren Äußerlichkeiten beschrieben werden. Also hier ist ja offensichtlich so, dass der Autor dieses Artikels keine besonders hohe Sympathie mit dem Angeklagten hatte. Es ist allerdings vollkommen wurscht, ob der jetzt knapp 1,70 groß und magere Beine hatte. Auf der anderen Seite liest man ja und hört man vielfach Beschreibungen von Zeugen, die dann auch, sagen wir mal, sehr geschlechtsspezifisch sind. Die schlanke Frau mit den dunklen, aus der Stirn gekämmten Haaren und dem offenen Blick sitzt an ihrem Küchentisch und beschreibt die Sache wie folgt.
Wir waren an diesem Punkt schon mehrfach und ich muss trotzdem nochmal auch aus eigener früherer Tätigkeit sagen, das Wesen von Gerichtsreporterinnen und Gerichtsreportern ist nun mal genau das. Und es ist natürlich auch der Wunsch von den Menschen, die welche Zeitung auch immer in ihrer jeweiligen Leseerwartung konsumieren, dass die ja ein Bild davon bekommen wollen.
Aber es ist natürlich, Entschuldigung, sprechen Sie aus.
Naja, unterbrechen Sie gerne. Der Gedanke wird ja, glaube ich, deutlich, den ich machen will. Irgendein Bild will ich ja haben, wenn ich mich dafür interessiere. Ist die Bestie gewesen?
Ja, ja, Sie müssen schon versuchen, ein Bild herzustellen. Das mag schon sein. Es ist halt nur häufig so, dass das Bild sich aus dem Ergebnis in der Rückschau ergibt. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, wie ich als Gerichtsreporter irgendwie in der zweiten Reihe im Zuschauerraum sitzend darauf gekommen sein sollte, dass der Angeklagte oder der Zeuge mit unsicherem Blick aufgetreten sei. Ja. Also was immer jetzt unsicherer Blick beispielsweise bedeutet, das kann, mal schaut er hier, mal schaut er dahin. Ist das jetzt unsicher oder ist das selbstbewusst, ist das ängstlich?
Aber Herr Vorsitzender, Sie hatten das doch auch, dass Sie gemerkt haben, dass Ihre Zeugen vor Ihnen unsicher waren oder starr waren oder kokettiert haben, sie mit betörendem Blick auf ihre Seite ziehen wollten.
Ja, aber der hinter den Zeugen sitzende Gerichtsreporter weiß das wahrscheinlich nicht. Also er glaubt am Ende, der Zeuge hat gelogen, und dann fällt es natürlich leichter zu sagen, der übermäßig selbstbewusst auftretende Zeuge oder der Zeuge mit dem unsicheren Blick oder irgendein Zeug, das schreibt man dann da rein, ist ja mal nicht falsch.
Ich beanstande das als suggestiv. Aber wahr ist natürlich, dass es für eine gute Gerichtsreportage auch massiv davon abhängt, was Ihnen die Pressestelle zuweist oder was sie zulässt, wie sie sitzen und was sie sehen können. Und es kann Verfahren geben, da sehen sie alle nur von hinten. Sie sehen den Angeklagten nur von hinten, sie sehen die Zeugen nur von hinten und sie haben eigentlich kaum Möglichkeiten, Mimik oder so etwas wahrzunehmen, ja, was extrem aufschlussreich sein kann. Genauso wie das Augenrollen des Staatsanwalts.
Das oder ist schon wahr.
Das Handy-Tippen der Beisitzerin.
Ich will das auch gar nicht verdammen, weil man muss ja auch sehen, es gibt ja ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit, informiert zu werden. Und die Öffentlichkeit will natürlich nicht nur informiert werden auf einer, sagen wir mal, professionell formellen Ebene, sondern die Menschen, die sich dafür interessieren, und Menschen interessieren sich ja in hohem Maße für Straftaten und Strafprozesse, sieht man ja nicht zuletzt an unserem Podcast, die wollen natürlich auch ein lebensnahes Bild haben, ne, und stellen sich dann irgendwie vor, wie jetzt das arme Opfer da zusammengekrümmt sitzt und ein Martyrium erleidet, um diesen Begriff auch noch einzubringen, weil es da jetzt aussagen muss und wie der Angeklagte ungerührt und ohne eine Miene zu verziehen das Urteil entgegennimmt, nahm das Urteil reglos entgegen oder irgend so ein Zeug, zeigte keinerlei Zusammenbruchsreaktionen. Und da stellt man sich was drunter vor. Das kennt man aus Filmen und aus Narrativen und aus Bildern. Und dann soll es halt so sein. Aber man sollte beim Lesen, darauf können wir uns vielleicht einigen, dem, sagen wir mal, mit einer kritischen Sympathie entgegen.
Absolut. Und gerade im Boulevard gibt es da viel, was völlig aus dem Ruder läuft und nicht zu rechtfertigen ist. Um Gottes Willen, ich will hier keinesfalls alle Kolleginnen und Kollegen verteidigen. Es gibt da auch viel Dunkles. Ich wollte nur dafür werben, dass nicht jedes Adjektiv und nicht jede situative Beschreibung jetzt bar jeder Berechtigung wäre. Und
da haben Sie recht.
Mit den Brüdern Grimm, wenn es gerade um Zeuginnen oder Opfer geht, was ja für mich auch einfach immer noch eine ganz wunderschöne, also in Anführungszeichen Formulierung ist, ist das bitterliche Weinen. Das finde ich.
Ja, also wir müssen das nicht weiter ausführen, glaube ich. In diesem Fall ist mir halt aufgefallen, weil es ja...
Es ist extrem skandalisiert worden.
Ja, im Zusammenhang mit den Taten, derer er beschuldigt wurde und wegen der er dann verurteilt wurde, spielt es ja keine Rolle, ob er magere Beine hat oder nicht. Also wenn er jetzt muskulöse Beine gehabt hätte, wäre es ja nicht weniger oder mehr wahrscheinlich, dass er jetzt ein Mörder ist oder ein Vergewaltiger. Oder wenn er über 1,70 Meter groß gewesen wäre oder wenn er eine modische Brille getragen hätte. Das ist ja dann letzten Endes auch wurscht. Er wird halt irgendwie als komisches Männchen dargestellt und fällt halt nur auf.
Ja, mit den Heilpraktikern haben wir angefangen. Sollen wir am Ende noch etwas zu den Heilpraktikern sagen? Außer, dass wir ja fairnesshalber nochmal eingestehen müssen, er hat sich nur als solcher ausgegeben. Wir wissen nicht, wie der ganze Sachverhalt abgelaufen wäre, wenn er wirklich Kenntnisprüfung und Führungszeugnis hier vorgelegt hätte. Es ist, glaube ich, nur Ausdruck seiner Persönlichkeit und seiner...
Es war offenbar so, dass er diesen Heilpraktikerberuf in Anführungszeichen oder diese hobbymäßige Heilpraktikerei nicht ausgeführt hat, um endlich mal leidenden Menschen bei ihren Rückenschmerzen zu helfen, ne? Sondern aus den Berichterstattungen spricht einiges dafür, dass er diese Tätigkeit ausgeübt hat, genau zu dem Zweck, den er dann auch verwirklicht hat, nämlich sich da sexuell zu erregen und irgendwelche Vorlagen für seine sexuellen Fantasien anzufertigen. Eine
gewisse Art von Hochstapelei oder sowas, oder als Masche jedenfalls.
Als Masche, ja, aber nicht jetzt, um als berühmter Heilpraktiker dazustehen, sondern um seine sexuellen Motive und Ziele verwirklichen zu können. Dafür ist natürlich eine solche Heiltätigkeit eine durchaus naheliegende Konstruktion.
Ja. Was macht ein Heilpraktiker, der ernstlich krank ist? Er geht zum Arzt. Das war der Fall des Unheilpraktikers. Danke an Mr. Strafrecht Thomas Fischer und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Alex Kote an den Reglern. Außerdem danke an Chris Eckert, Isabel Demey, Sonja Hase, Sophia Hoog, Lena Wernhöfer. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber oder die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Unser Anrufbeantworter blinkt.
Hallo Holger, hallo Herr Fischer, hier ist Hannes Liebrand vom Podcast Tatort Geschichte. Ich habe einen Mord für euch, der 336 vor Christus geschehen ist. Das Opfer Philipp II. Von Makedonien, genau, das war der Vater von Alexander dem Großen, der damals mächtigste Herrscher der griechischen Welt, ein Mann, der Gewalt strategisch eingesetzt hat und den Weg geebnet hat für seinen Sohn, den auch diejenigen kennen, die im Geschichtsunterricht aus dem Fenster geschaut haben. Warum wurde Philipp II. Umgebracht und was hat seine Ehefrau damit zu tun, die Mutter von Alexander dem Großen? Hört doch mal rein in Tatort Geschichte.
Das klingt spannend. Danke für diese Info. Ich verabschiede mich. Auf Wiederhören, sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. In der nächsten Folge sprechen wir über einen Gewaltexzess von 3 Neonazis und den Tod eines 16-Jährigen. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.